Driving Home for Christmas. Chris Rea ist ja mein Lieblingssong in Sachen Weihnachten.
Er ist auch einfach, also der Hit ist einfach mega. Ist einfach der Hit.
Selbst wenn es regnet an Weihnachten oder kurz davor,
ist egal.
Man ist auf der Autobahn.
Du sitzt nämlich wirklich immer am Steuer auf der Autobahn und bist so, ja, herrlich. Let's go. Also so vor zwei Wochen noch gar keine Lust auf Weihnachten gehabt und jetzt bist du so richtig im Game drin.
Aber ihr seid auch mittendrin.
Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Cheers, dem Wein-Podcast mit Lou. Wer ist das überhaupt? Hi, das bin ich. Heute haben wir was Besonderes für euch, weil Jonas bereits in Hamburg mit seiner Familie den Baum schmücken muss.
Ich bin gar nicht hier.
Die Feiertage weit entfernt vom Studio im Rheinland verbringe, gibt es heute eine unserer Lieblingsfolgen als Wiederholung und die passt perfekt in die Weihnachtszeit.
Und wir haben uns eine Folge rausgesucht, in der geht es um die richtige Weinbegleitung zu diesen klassischen Festtagsgerichten. Wusstet ihr, dass Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland ist?
Ich hätte jetzt eher so an Raclette gedacht oder auch den Klassiker, die Weihnachtsgans.
Wir haben in der Folge ganz viele Weintipps für ganz viele verschiedene Festessen gegeben.
Genau.
Kleiner Spoiler, leichte Rotweine, hast du damals gesagt, können zu ganz besser passen als die kräftigen Klassiker.
Yes, und Schaumwein ist natürlich der Klassiker und ein absolutes Must-Have für Meeresfrüchte. Aber zum Beispiel auch zum gebeizten Lachs. So einem schönen.
Kannst dreimal raten, was ist Weihnachten bei
Lachs
mir gibt.
Lachs gibt's bei dir.
Ach was, woher weißt du das?
Mit Rosé-Champagner.
Tradition. Ne?
Ja.
Und wir beantworten eine spannende Hörerfrage. Kann man guten Wein eigentlich erkennen, ohne ihn probiert zu haben? Da haben wir einige Tipps und räumen vor allen Dingen mit Mythen auf. Es gibt Fakten, Fakten, Fakten.
Also Kopfhörer auf, macht es euch gemütlich und feiert mit uns die Cheers-Weihnachtsfolge. Komplett egal, ob ihr heute mal die Füße hochlegen könnt, gerade mit Geschenke einpacken beschäftigt seid oder vielleicht schon am Herd steht oder vielleicht gerade dabei seid, die Weine für Heiligabend einzukühlen. Wir wünschen euch so oder so frohe Weihnachten und ganz viel Spaß und natürlich immer ein schönes Glas Wein.
In diesem Sinne,
frohe Weihnachten
und
frohe Festtage und Cheers.
Und Cheers.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Guck mal, ich habe was vorbereitet. Hast du gesehen? Ist das nicht schön?
Ich würde das ja gerade schon gerne filmen auf Instagram hochladen.
Ich habe mir so Mühe gegeben. Ich dachte, wir sind kurz vor Weihnachten und dann packe ich mal was aus. Hier in dieses sterile Krankenhauszelt.
Kalte Studio.
Ist doch wahr.
Ja.
Findest du nicht gut?
Doch.
Und immer wenn du denkst, das ist es schon gewesen, setzt Jonas noch einen drauf. Schau mal hier, was ich mitgebracht habe. Ich habe ganz elegant eine Kerze in eine alte Weinflasche. Oh. Weinflasche. Reingepopelt. Und jetzt machen wir ein schönes Weihnachtskerzchen an, so kurz vorm Fest. Ja, es geht um Weihnachtsklassiker heute. Mhm. Also es geht um Weine, die man zu den ganzen Festessen genießen kann, rund um die Festtage. Müssen wir ja, übrigens, das ist die Geschichte, hatte ich dich vorhin vorgewarnt, die ich dir noch erzählen wollte, müssen wir unterscheiden zwischen Heiligabend und Weihnachten. Hab ich
Aber zur Feier des Tages, oder?
Oh. Das ist der Sound vom Wein der Woche, ne?
Wie war das mit den Snops und so, die es ploppen lassen?
Ach so, stimmt.
Ja. Ich glaube, heute wird es echt entspannt. Aber wir haben natürlich auch einen Wein der Woche wieder mitgebracht.
Der Wein der Woche.
Rosé.
Richtig, wir haben heute einen Rosé Champagner im Glas. Mhm. Und über Champagner haben wir ja jetzt schon heiß gesprochen und diskutiert und festgestellt.
Sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
Die einfach nochmal anhören, wer da ein bisschen mehr Hintergrundinformationen braucht, was Champagner eigentlich so besonders macht. Wir haben den Grand Plaisir Champagner Rosé in der Geschmacksrichtung Brut im Glas. Brut, wir erinnern uns, bis maximal 12 Gramm Restzucker pro Liter. Herkunft natürlich das Weinanbaugebiet die Champagne nordöstlich von Paris, ungefähr 1,5 Stunden. Und bei der Herstellung von Champagner Rosé ist es tatsächlich so, dass dem weißen Grundwein etwas roter Grundwein zugefügt wird. Mhm. Das ist im deutschen Weinrecht beispielsweise nicht erlaubt. Also jetzt mal so ganz grob gesprochen, diese Mischung von fertigen Grundweinen.
Ich traue mich immer nicht, was zu sagen, weil es dann falsch ist, aber es ist ein bisschen Erdbeere.
Ja, finde ich aber schon. Rosé-Champagner wurde lange Zeit immer so ein bisschen belächelt, weil man immer so gedacht hat, es wäre so kitschig. Und es ist aber so, dass Champagner-Rosé ich finde, mittlerweile ein sehr ernstzunehmender Vertreter ist und eine erwachsene Stilistik hat, also eine erwachsene Charakteristik. Also ja, klar, wir haben Erdbeere, Johannisbeere, so ein bisschen diese fruchtigen Komponenten, aber es ist trocken am Gaumen und es ist hat so ein bisschen auch ein bisschen Gerbstoffstruktur und eine richtig feine Säure. Und also was ich damit sagen möchte, ist hier lange Rede, kurzer Sinn, Rosé-Champagner ist jetzt nicht nur irgendwie ein Frauen- oder Mädchengetränk, sondern das ist ein hervorragender Speisebegleiter. Und
der ist aber, das ist lecker. Wenn ich jetzt Werbung machen würde, würde ich sagen, passt ja perfekt zum Fest, Lou.
Also der ist ja jetzt noch nicht mal so eiskalt. Der ist jetzt kühlschrankkalt. Haben wir jetzt gelernt, Champagner so kühlschrankkalt. Ich würde jetzt mal so sagen, 8 Grad oder sowas. Wer es mag, kälter. Alle, die mich mittlerweile kennen, wissen, ich bin jetzt nicht so der Temperaturen-Junkie. Der ist jetzt gar nicht klatschkalt, ist aber trotzdem straff am Gaumen bzw. auf der Zunge. Also hat eine schöne Säure, überhaupt nicht süß, überhaupt nicht bappig.
Und nicht aufdringlich. Nase.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es super. Wie feiert ihr denn Weihnachten?
Ach, jetzt fragst du mich als erstes.
Ich mach erstmal hier
Familie.
Cheers.
Komm.
Das ist ja heute eher so eine...
Familie. Zu viert. Gemütlich zu Hause und Heiligabend gibt's Geschenke. Ich meine, die Kinder sind in dem Alter. Die freaken aus.
Aber wie macht ihr das?
Ne?
Also wie macht ihr das? Erst Essen und dann Geschenke, also Bescherung.
Erstmal weißer Rauschebart, dann eine rote Mütze oben drauf.
Hör auf.
Haben wir einmal gemacht. Einmal war noch da.
Ich mache so Weihnachten.
Ein Freund gemacht,
macht einen Schauspieler. Nikolaus oder Weihnachten?
Riesig.
Wie wir gerade einfach beide so einen Monolog führen. Nein, aber was ich eigentlich fragen wollte.
Also Weihnachtsbaum schlagen machen wir immer gemeinsam.
Ich schlag den selber.
Ja, gibt's immer Streit. Tolles Fest in der Vorbereitung. Und Weihnachtsbaum schmücken macht dann meist meine Frau mit meiner Tochter auf jeden Fall, manchmal mein Sohn auch. Ich halte mich da absolut raus. Was ich mache, ist vorher den Justieren.
Klares Rollenbild hier.
Ah, ja. Ist das Klischee, ne?
Das ist so Klischee.
Ist das schlimm, ey.
Die Männer machen hier den Handwerkerjob und die Mädels.
Und ich setze mich dann auf die Couch, mache mir so eine schöne Flasche Champagner auf und
guck zu. Und guck die Frau beim Schmücken zu.
Nein, ja. Das ist Quatsch. Nein, aber das ist schon, also das Weihnachtsbaum schmücken, das gehört schon auf jeden Fall dazu. Und dann am Heiligabend essen wir lecker. Aber eigentlich im Kreis dieser Familie. Also, dieser
also
vier
zu
Leute.
Viert.
Zu viert, genau.
Und dann erst dann zweiter Weihnachtsfeiertag, dann wahrscheinlich große Family.
Ja, dann kommt Family oder wir fahren irgendwo hin, wobei ich das immer versuche zu vermeiden. Ich finde das Schrecklichste, es ist ja sowieso Stress. Immer. Und dann ist diese Weihnachtszeit, das ist ja schon, muss man ganz ehrlich sagen, es sollte einen, glaube ich, so ein bisschen runterbringen. Und wenn man das annimmt,
das stimmt.
Ich finde es total angenehm. Dann kommt man runter und deswegen versuche ich das Reisen zu vermeiden. Bist du die Frau, die Geschenke schon im November parat hat?
Also bei mir ist es so, wenn ich einen Menschen habe, den ich sehr gerne mag und ich sehe irgendwas und wo ich dann sage so, boah, toll, kann eine Flasche Wein sein natürlich, kann auch irgendwas anderes sein, dann muss das ja nicht unbedingt für mich Weihnachten sein. So. Aber wenn ich weiß, dass Weihnachten vor der Türe steht und ich habe das mal vor 2 Monaten gesehen, dann kaufe ich das halt. Und dann verschenke ich das gerne zu Weihnachten, aber ich bin nicht so ein Typ, ich bin auch nicht so die Art von Freundin, die dann sagt so, das ist mir sowas von Wuppe. Also für mich ist wirklich einfach wichtig, dass man, ich glaube, das wird immer so ein bisschen vergessen, auch wenn es jetzt ein bisschen von mir sehr romantisiert klingt, aber es geht ja am Ende des Tages darum, dass man zusammen ist. Und es geht ja jetzt nicht darum, nur dass man irgendwie im Konsum da aufgeht, sage ich jetzt mal.
Können wir nächste Woche nochmal drüber reden? Dann sind wir voll im Tunnel und voll im Rausch, so kurz vor Weihnachten. Jetzt ist ja so ein bisschen Planung angesagt. Also die Frage ist ja, was isst man an Weihnachten? Für viele Traditionen und für manche aber auch Stress, weil sie wechselnd arbeiten und sich nicht auf diesen Tag verlassen. Es gibt immer Kartoffelsalat mit Würstchen am Heiligabend. Übrigens sind wir so ein Kandidaten mit Kartoffelsalat und Würstchen am Heiligen Abend.
Ja?
Ja. Und bei dir?
Bei uns, tausendmal erwähnt, ich komme ja aus der Gastronomie und bei uns war der erste und zweite Weihnachtsfeiertag immer Großkampftag. Also sprich Mittagsmenü, erster Weihnachtsfeiertag, dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, mittags und abends.
Was für eine
Das heißt, wir haben bis kurz vor Heiligabend immer noch produziert, in der Küche produziert. Dann habe ich mit der Mama die ganzen Gasträume mit unseren Mitarbeitern eingedeckt. Ja, und dann bist du irgendwann rübergegangen. Meine Mutter hat das immer total schön gemacht und ihr war das auch sehr, sehr wichtig. Traditionell, dass wir einen Christbaum haben, schön geschmückt. Mein Papa wollte immer Lametta haben. Dann habe ich immer die Tafel schön gedeckt und ich habe dann in der Regel immer gekocht, weil mein Papa ja sowieso den ganzen Tag in der Küche stand und dann wollte ich nicht, dass der dann abends auch noch für uns kocht. Also habe ich immer das Weihnachtsmenü gekocht. Immer unterschiedlich. Wir hatten nie ein festes Ritual. Und ja, und dann haben wir abends, es gab immer zuerst Essen, dann die Bescherung, dann haben wir zusammen auch nochmal gesungen und dann ging es eigentlich, haben wir meistens immer noch so einen Film zusammen geguckt und dann ging es auch früh ins Bett, weil am nächsten Tag ging es ja dann direkt weiter und meine Eltern waren auch müde von dieser ganzen Anspannung und hoffentlich läuft alles und das war eigentlich 20 Jahre meine Weihnachtsrealität und letztes Jahr haben wir dann zum ersten Mal Weihnachten ohne unseren Restaurantbetrieb im Rücken gefeiert. Leider ohne meinen Papa, aber das war echt schön und wir haben dann in Gedenken an ihm Hummer gekocht, Hummer gemacht, richtig so ein bisschen dekadent, wow. Aber wir haben einfach Hummer gemacht und wir haben diesen Abend Hummer und Burgunder genannt. Also wir haben ganz, ganz tolle Burgunder besorgt, Burgunderweine, beziehungsweise Weine aus dem Burgund und haben dazu Hummer gegessen und vorne noch so eine Gänseleberterrine und dann haben wir den Abend einfach ausklingen lassen und es war richtig, richtig schön zu wissen, am nächsten Tag muss ich nicht schon wieder im Laden stehen, sondern wir haben einfach ein bisschen die Puppen geschlafen, am nächsten Tag richtig gemütlich gefrühstückt. Ja, das war so und so, aber jedes Jahr war anders vom Essen her.
Klingt gut.
Ja, war schön, richtig schön.
Wir sprechen heute so ein bisschen über die Weihnachtsklassiker und die möglichen Weine. Und wir haben ja eben schon erwähnt, Kartoffelsalat mit Würstchen. Ist das so, glaubst du, statistisch gesehen das beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland?
Ich habe das nachgeguckt.
Wirklich?
In Vorbereitung
und?
Auf unsere
Wie
heutige Folge. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe mir aufgeschrieben, dass Kartoffelsalat mit Würstchen das beliebteste Weihnachtsessen in Deutschland ist. Hätte ich nicht gedacht.
Aber ich habe offenbart, also Heiligabend essen wir Kartoffelsalat mit Würstchen, weil es einfach schnell gemacht ist. Man kann den Kartoffelsalat vorbereiten,
eben.
Dann kann man mit den Kindern eben die Geschenke machen, nicht so viel Stress. Ich habe mich noch nie getraut, dazu einen Wein zu trinken.
Gibt's immer ein Bier, oder?
Ja,
glaube ich so.
Es gibt ein Bier und dann irgendwann später, wenn man zusammensitzt vor dem Weihnachtsbaum, dann macht man Wein auf.
Ist, glaube ich, auch eine sehr sichere Bank. Je nachdem, wie der Kartoffelsalat angemacht ist, dann haben wir dieses Salzige von den Siedewürstchen. Also ist wahrscheinlich Siedewürstchen auch bei euch, oder?
Ja.
Aber
Siedewürstchen.
Sagt man, was sagst du denn
Doch,
dazu?
Doch, wenn man das studiert hat, ja.
Okay. Und aber, das ist ein Wein-Podcast hier.
Ja.
Dementsprechend sprechen wir auch über Wein zu diesem hervorragenden Weihnachtsklassiker. Was sehr, sehr gut passt, unabhängig davon, ob der Kartoffelsalat jetzt mit Mayonnaise angemacht
oder
worden
Essigöl.
Ist oder mit Essigöl. Riesling passt wirklich sehr gut, weil die Kartoffel ist ja unser natürlicher Puffer durch die Stärke. Haben wir bereits schon gelernt. Und was richtig gut passt, ist so ein feinherber Riesling. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was feinherb ist.
Ja.
Zwischen halbtrocken und lieblich. Wir haben diese Säurestruktur vom Riesling und wir haben so diese feine Fruchtsüße, also diese feine Süße, die überhaupt nicht schwer im Gewicht ist, sondern ja sehr schmeichelnd ist. Und das lockert dann halt eben auch diese Säurekomponente, wenn wir ein Essig und Öl...
Das wollte ich gerade fragen. Geht das auch bei Essig und Öl? Bei Mayonnaise kann ich mir das gut vorstellen. Aber
nee, wirklich. Funktioniert sehr gut.
Okay.
Weil selbst bei Essig und Öl haben wir immer noch die Kartoffel, ne? Und das ist ja, je nachdem, was du für eine Kartoffel nimmst, die funktioniert wie als natürlicher Säurepuffer. Wenn man jetzt nicht so der Riesling-Freak ist, dann würde ich zum Beispiel einen weißen Burgunder nehmen oder beispielsweise auch einen Chardonnay, der so ein bisschen nicht unbedingt buttriger ist, aber so ein bisschen breitschultriger ist, so ein bisschen mehr Schmelz hat, der das auch so ein bisschen puffern kann, das so ein bisschen aufnehmen kann.
Mhm.
Das wäre so meine Empfehlung.
Also man kann Kartoffelsalat und Würstchen durchaus mit Wein paaren. Feinherber Riesling, merken wir uns schon mal. Jetzt gucken wir mal in Richtung deftige Speisen, also zum Beispiel die Geflügelsachen.
Also Ente, Gans.
Ente, Gans und dazu gibt's dann Klöße, Rotkohl.
Ja.
Was Rotes?
Grundsätzlich würde man sagen, ja, Rotwein dazu. Die meisten Leute sagen ja dann, da musst du ein richtig schöner, schwerer Rotwein dabei, ne? Ne, Winterklöße.
Schweres Essen, schwerer Rotkohl. Rotwein.
Und eine Gans oder was auch immer. Muss ein richtig schöner, schwerer Rotwein dabei. Also ich bin von der Kombination kein Fan.
Ja.
Man kann natürlich damit argumentieren, dass diese schweren Rotweine oft auch einen höheren Alkoholgehalt aufweisen. Und der Alkohol hilft dabei, dieses mächtige Essen besser bekömmlich zu machen oder besser zu verdauen. Ne? Also wir haben ja auch das Fett von der Gans und.
Man muss dann aber mal bedenken, dass der Abend ziemlich schnell zu Ende sein könnte.
Mm.
Schweres Essen, schwerer Wein,
Exakto.
Dann ist die Couch die Endstation, oder?
Exakt. Also für mich wäre das eine absolute K.O.-Kombination,
ja.
So eine richtige K.O.-Kombination. Weil du hast genau diese Klöße, das Fett vom Geflügel, dieses kräftige Rotkraut, was ja mitunter auch echt gewürzgeladen sein kann, je nachdem, jeder setzt das ja anders an. Also ich persönlich würde dazu eher einen leichten Rotwein empfehlen und dann weg vom Alkohol gehen und eher hin zu einer erfrischenden, animierenden Säurestruktur. Beispielsweise wie ein eleganter Spätburgunder.
Okay, also leichte Rotweine, eleganter Spätburgunder. Gibt's noch was?
Man könnte zum Beispiel auch einen Trollinger dazu machen.
Mhm.
Die sind aber nochmal eine Spur leichter als Spätburgunder. Aber ich glaube, Spätburgunder und Rollinger wären so meine Favoriten. Und mein Tipp wäre auch noch hier, das einfach gekühlt zu servieren. Also einfach dem Trinkfluss zuliebe. Jetzt nicht auf Zimmertemperatur. Haben wir schon etliche Mal darüber gesprochen. Aber Spätburgunder und Rollinger wirklich so ein bisschen temperierter, ein bisschen gekühlter. Und das dann dazu, das wäre für mich so eine richtig herrlich erfrischende Kombination. Also ich fände es toll, wenn mir das jemand so servieren würde. Würde ich sagen, toll. Mensch, Chapeau, Hut ab.
Jetzt sind wir bei der Farbe Rot noch. Würde ein Rosé auch gehen?
Ja, es gibt ja Roséweine, die auch eine längere Maischestandzeit gehabt haben. Aha. Das heißt, die sind spritzig, also knackig frisch, aber haben halt noch so ein bisschen mehr Tiefgang, haben so ein bisschen mehr Grip am Gaumen. Und die können, finde ich, sehr, sehr gut mit so einem Gericht auch umgehen.
Vielleicht müssen wir alle, die in den ersten Podcast-Folgen noch nicht dabei waren, bei der Maischestandzeit ganz kurz abholen.
Also Maischestandzeit ist grob genommen einfach die Traube, also haben wir dieses Stielgerüst, daran hängen die Beeren, das Ganze nennen wir Traube. Und wir, ich sag jetzt einfach mal, habe ich damals so erklärt, wir nehmen jetzt einfach diese gesamte Traube, packen das in so eine, kennst du vom Flughafen, diese Plastiktüten rein und quetschen das einfach mal so langsam behutsam an. Und dann tritt ja der Saft aus. Und je länger jetzt dieser Saft in Kombination mit der Beerenschale, dem Fruchtfleisch, den Kernen und gegebenenfalls den Rappen, einige Winzer machen das auch nicht, das ist im Gesamtpaket die Maische. Und dann heißt das Maische-Standzeit, weil je länger dieser Kontakt ist, desto höher die Farbstoff- und Gerbstoffkonzentration. Potenziell natürlich, je nach Abhängigkeit von der Rebsorte.
Bei uns steht ja Geflügel, also so ein ganzer Pute oder sowas, dann immer am ersten Weihnachtsfeiertag auf dem Plan. Wobei ich im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch mal einen Fisch gemacht habe.
Mm. Was war das denn für ein Fisch?
Lachs.
Ah, das Lachs.
Eine schöne ganze Seite.
Da kommt es ja auch immer auf die Zubereitung an.
In den Backofen rein. Ja, im Backofen habe ich es gemacht und mit ganz viel Kräuterkruste.
Mm. Okay, ja. Ja, ich glaube, wenn man lecker. Fisch und Meeresfrüchte isst, glaube ich, schon ein Ding, oder? An Weihnachten. Und dann sagt man, man gönnt sich das jetzt mal. So wie ich ja eben mit meinem Hummer um die Ecke kam. Sind bestimmt viele auch dabei, die sagen, ach, wir machen lieber einen Fisch. Oder vielleicht auch, wenn Leute was Leichteres präferieren.
Ja.
Gerade so bei Krustentieren oder Schalentieren.
Ja.
Und da kommt es natürlich immer auf den Fisch an. Nicht zuletzt auf die Soße. Und wie viel Fett beziehungsweise wenig Fett der Fisch hat und wie stark der Eigengeschmack ist, ne? Weil da gibt es ja wirklich Unterschiede.
Na, beim Lachs ist Fett.
Ja, und danach richtet sich dann auch immer so ein bisschen...
Aber gutes Fett.
Ja, und danach richtet sich natürlich auch immer so ein bisschen die Weinauswahl. Also ich würde jetzt zu sehr fetthaltigen Fischen mit einem starken Eigengeschmack würde ich niemals mittelkräftige oder schwere Rotweine servieren, weil das Fett von den Fischen einfach sehr unangenehm mit dem Tannin reagieren kann.
Okay.
Sondern ich würde hier zu leichten aromatischen Weinen, wie zum Beispiel Riesling, Grünverdiner oder Sauvignon Blanc greifen.
Aber wenn du sagst unangenehm im Geschmack, was bedeutet das? Weil das nicht gut kombiniert.
Ich finde, ja, das hat
entsteht so, da
so metallisch, Bike? So metallisch okay. Bitter, so, also mit, also unangenehm, sehr unangenehm. Sowieso, ich assoziiere das mit so einem Metallgeschmack.
So, so als wenn man eine Eisenstange lutscht.
Ja, ungefähr. Also eher leichtere Weine. Hier kann aber auch der Rosé gut funktionieren. Also da wirklich probieren, drüber studieren.
Mhm.
Also sowohl leichte Roséweine als auch eher, wie gesagt, kräftiger Roséweine, mit einer, die eine längere Maischestandzeit gehabt haben.
Müssen wir mal aufschreiben. Also Riesling logischerweise, dann hast du gesagt grüner Veltliner und Sauvignon Blanc, oder wie?
Ja, das wären so leichte aromatische.
Mhm.
Bei Riesling gibt es ja leichte Rieslinge, dann gibt es wirklich mittelkräftige Riesling, dann gibt es wirklich barocke Riesling. Ich würde ja einfach zu einem leichten, fruchtbetonten Riesling greifen. Aber genauso gut, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein Moscato Giallo oder gelber Muscatella oder auch ein Silvaner, das kann auch gut funktionieren. Also das wäre jetzt für mich Kategorie leicht.
Und unser Wein der Woche ist ja ein Rosé Champagner. Ist das das Richtige dann für Krustentiere? Also wenn wir Gambas machen?
Ja, ich persönlich trinke zu Krustentieren, insbesondere die auch so eine salzige Komponente haben, sehr gerne Schaumweine. Mhm. Das funktioniert für mich extrem gut. Und wenn man jetzt nicht so der Schaumwein-Freak ist, dann würde ich zumindest empfehlen, einen Wein sich auszusuchen, der die salzige Komponente der Krustentiere widerspiegelt. Also beispielsweise ein Merlot oder ein Fino oder ein Manzanilla. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Andalusien sind und da irgendwo in einer Tapabar sitzen und Gambas bestellen, dann passt da einfach hervorragend ein salziger Fino oder Manzanilla dazu, weil es einfach die geschmackliche Komponente reflektiert.
Aber diese Kohlensäure funktioniert, glaube ich, ganz gut mit Meeresfrüchten. Also wenn man kurz vor Weihnachten auf dem Markt, in Hamburg zum Beispiel, ist es so, da ist so ein Austernstand.
Ja, das ist ja die klassische.
Genau, und die Leute schlürfen dann alle dazu eben ein Schaumwein oder eben Champagner. Ja gut, also dann gehen wir mal von den Krustentieren bzw. Meeresfrüchten zu was Deftigem. Etwas, was man nicht nur an Weihnachten isst, sondern auf jeden Fall in dieser ganzen Zeit bis Silvester hin, glaube ich. Nämlich was wie Raclette und Käsefondue. Super gesellig.
Eigentlich ist es ja schon ein tolles Gericht für die Feiertage Raclette, wenn man es jetzt von der Seite sieht, weil du natürlich auch ein bisschen Reste verwerten kannst, auch wenn das doof klingt. Man hat ja immer noch ein paar Kartoffeln vom Vortag oder weiß ich nicht. Also es macht ja durchaus Sinn zu sagen, okay, dann haue ich da ein Stück Käse drauf und schiebe das da unter so ein Gerät.
Und es ist höchst kommunikativ. So, ja. Ne? Und deswegen, wenn man sich mit anderen Familien trifft, super. Die Kinder sind super schnell gelangweilt, haben keinen Bock mehr, gehen vom Tisch spielen. Ja, ja. Und dann hast du deine Ruhe und unterhältst dich.
Aber was würdest du denn dazu trinken?
Das wollte ich gerade fragen. Unterhältst dich und trinkst einen guten Wein. Also das ist ganz schwer. Rotwein, würde ich sagen. Ich würde sofort sagen Rotwein. Ja, würde ich sagen.
Nee. Zu Käse. Man sagt ja auch eigentlich, dass zu den meisten Käsesorten eigentlich Weißwein besser passt als Rotwein.
Eat this, Jonas!
Ja, ist so. Aber wir haben ja was gelernt. What grows together, goes together. Und Raclette, Schweiz. Käsefondue, Schweiz. Und was trinken die Schweizer im Weißweinbereich sehr viel?
Ja.
Schassler, den Gutedel.
Ach so.
Ja, es ist ein leichter, unaufgeregter Weißwein mit einer eher verhaltenen Säurestruktur, der wirklich bestens zu diesen Schweizer Käseklassikern passt. Hier Faustregel, what grows together, goes together. Ich würde wirklich da mal mir so 3 Flaschen, 4 Flaschen Schassler bestellen und dann da mal Gas geben.
Wir kommen jetzt noch zu einem Gericht, das an Weihnachten sehr verbreitet ist. Übrigens immer mehr in Mode kommt, nämlich Wild.
Wild, ja. Absolut. Das neue Biofleisch.
Ja. Wo ich sagen würde, da ist wahrscheinlich auf jeden Fall ein Roter gefragt.
Ja, insbesondere jetzt so Hirsch. Gut, ich finde, Hirsch ist immer noch ein bisschen geschmacksintensiver. Ich weiß nicht, wie du es siehst, als Reh.
Ja, viel geschmacksintensiver.
Wildschwein kann auch immer so ein bisschen...
Nicht meins.
Ist nicht deins?
Nee.
Ah, okay. Ein bisschen kräftiger sein. Und hier passen meiner Meinung nach auch kräftigere bzw. intensivere Weine, wie zum Beispiel ein Bordeaux, ein Barolo oder ja zum Beispiel so ein französischer Syrah, zum Beispiel von der Rhône, sehr, sehr gut dazu.
Warum gerade ein Syrah von der Rhône?
Weil ich ihn von der Stilistik wesentlich schlanker finde, als wenn wir jetzt Beispiel einen Shiraz, also das Pendant aus Australien, dazu pairen würden. Mhm. Syrah aus Frankreich, also jetzt beispielsweise von der Rhône, ist immer so ein bisschen filigraner, graziler, auch von der Aromatik so eleganter und hat so auch so diese ganz leichten, pfeffrigen Noten. Das finde ich sehr schön, das könnte gut dazu passen. Es ist kräftig, aber elegant, aber nicht so buff.
Wir haben ja in der letzten Folge über Portwein gesprochen. Diese Süße, die müsste doch auch unheimlich gut dann zu Wild passen. Also man isst ja Preiselbeeren dazu.
Ja, also ich finde, man kann durchaus, auch wenn man im ersten Moment denkt, hä, kann das unfassbar gut funktionieren. Also gerade Reh ist ja wesentlich delikater. Ich finde es delikater im Aroma.
Ja, viel
und wenn
feiner
du dann da mit
Fleisch.
so feinen Juice arbeitest und dann auch ein bisschen mit Preiselbeeren, mit dieser Süße, das passt ja sehr gut, die süßliche Komponente, da kann man wirklich mal versuchen, so eine Beerenauslese zu pairen oder beispielsweise ein Portwein, zum Beispiel so ein Tawny, ja, der so ein bisschen salziger und leichte Frucht hat. Also ich finde, das kann extrem viel Spaß machen. Einfach mal ausprobieren.
Das ist großartig. Wo wir jetzt drüber sprechen, steigt die Vorfreude, oder? Auf die Tage. Hast du denn jetzt deinen Menüplan schon fest? Für die kommenden Tage?
Dieses Jahr ist alles anders.
Oh.
Das ist fast ein Trailer, oder?
Ja.
Dieses Jahr ist alles anders. Ich bin dieses Jahr in Spanien, Andalusien.
Nice.
Sherry trinken.
So unten bei Jerez?
Ja.
Oh.
Weil meine Mama hat das erste Mal, wir haben ja dieses Mal gar nichts mehr mit Gastronomie an der Backen. Und meine Mutter hat gesagt, sie wollte schon immer mal an Weihnachten nach 40 Jahren Gastronomie irgendwo sein, wo blauer Himmel ist und Sonnenschein. Und ich bin ja so ein riesiger Andalusien-Fan. Und sie fährt dann mit ihrem California Biker, mit ihrem Camper fährt sie nach Andalusien und wir besuchen sie dann da. Mein Freund und ich und mein Bruder kommen vielleicht auch noch und dann machen wir einfach hier eine Grillage vom Auto, ziehen ein paar Sherrys auf und hören dem Wellenrauschen zu. Das ist doch der Masterplan, oder?
Also wenn ihr neue Reisedomizile braucht, dann schreibt einfach eine Mail an cheers@edeka.de. Nein. Und natürlich, wenn ihr auch Weintipps braucht, in Sachen Weihnachten vor allen Dingen, Lou hat immer eine Idee. Oder Kommentar bei Insta, bei uns im Kanal.
Die Frage der Woche.
Es gibt eine Frage, apropos Mail, von Christian aus Kiel in Schleswig-Holstein. Und der schreibt, wie kann ich guten von schlechtem Wein unterscheiden, ohne ihn probiert zu haben? Kann der Wein im Tetrapack auch gut sein, weil er mir selbst schmeckt?
Natürlich kann der Wein im Tetrapack auch gut sein, wenn er dem Christian schmeckt. Also Wein ist ja immer emotional behaftet und von unseren Erwartungen abhängig. Mhm. Natürlich kann auch ein Wein aus dem Tetrapack gut sein. Denn ob etwas gut ist oder schlecht, beurteile ich immer noch selber. Das heißt, es ist subjektiv. Wein ist ganz, ganz oft subjektiv. Ob man einen Wein erkennen kann, ob er gut oder schlecht ist, am Regal, bevor ich ihn gekauft habe, ist natürlich schwierig zu beurteilen, denn ich kann ja auch kein Auto beurteilen, ob es gut oder schlecht ist, bevor ich nicht gefahren bin. Ist das grammatikalisch richtig? Ja, ist ja so.
Absolut.
Also ich muss ja erst mein Auto, wenn ich ein Auto kaufen will, dann gehe ich ja auch ins Autohaus rein, sage ja, das sind meine Vorstellungen, das sind meine Erwartungen, das sind meine Bedürfnisse. Dann finde ich ein Modell, was meinen Bedürfnissen und Erwartungen entspricht.
Ja.
dann setze ich mich in dieses Auto, mache eine Probefahrt und erst danach kann ich beurteilen, ob das Auto jetzt gut oder schlecht ist. Und ob ein Auto gut oder schlecht ist, hängt, wie gesagt, von meinen Erwartungen und Bedürfnissen ab. Und unsere Bedürfnisse sind natürlich immer abhängig von Erfahrungen. Ja, also wie weit bin ich eigentlich von meinem Kenntnisstand, was Wein angeht? Inwieweit hat sich mein Gaumen eventuell auch schon einen Geschmack gewöhnt, im Positiven oder im Schlechten? Mhm. Auch wieder subjektiv, was schlecht ist. Emotionen, bin ich gerade im Urlaub? Keine Ahnung, bin ich gerade, weiß ich nicht, zu Hause und gucke mir einen Krimi an?
Ich glaube, Emotion ist ganz wichtig.
Ganz, 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 ganz wichtig. Klassiker, ne? Ich bin im Urlaub, der Wein schmeckt mir da, fahre nach Hause, ja, voll gepackt den ganzen Koffer, trinke den zu Hause und denke mir so,
absolut.
Was zur Hölle? Einfach nur, ja. Aber auch persönliche Vorlieben und Abneigung. Also grob zusammengefasst kann man sagen, das ist kein schlechten Wein. Es gibt nur Wein, der nicht unseren Erwartungen und Bedürfnissen entspricht. Das heißt, wenn der Wein im Tetrapack jemandem schmeckt, dann handelt es sich subjektiv betrachtet um einen guten Wein und fertig. Ich weiß, das ist nicht die Antwort, die die Leute hören wollen, aber es ist leider so. So, wenn ich lieber, weiß ich nicht, ein kleines Auto fahre, im besten Fall vier Räder hat und erfüllt aber seinen Zweck, dann ist es ein gutes Auto und der andere will halt das komplette hier Entertainment-Programm im Auto haben. Erst dann ist es ein gutes Auto. Also, ja.
An dieser Stelle, lieber Christian, cheers.
Es tut mir leid, Christian.
Lass es dir schmecken. Dann zurück zu den Weihnachtsklassikern. Das Wichtigste nochmal zusammengefasst. Zu Kartoffelsalat und Würstchen passt zum Beispiel ein Riesling, weil du hattest gesagt, das Gericht die Säure ganz gut abfängt.
Genau, bedingt durch die Kartoffeln haben wir einen natürlichen Säurepuffer. Und dann würde ich halt einen feinherben Riesling dazu matchen, der das dann auch mit, sag ich mal, mit der Essigkomponente gut aufnehmen kann. Und lockert einfach dieses Gericht nochmal auf mit der Fruchtsüße.
Zur fetten Gans erinnere ich, oder eben Geflügel gibt's oft einen schweren Rotwein. Aber man kann oder sollte einfach mal was Leichteres probieren, hast du gesagt. Also Spätburgunder. Fernatsch, hast du gesagt, habe ich mir aufgeschrieben.
Wow, das ist sogar das Synonym für Trollinger gemerkt. Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, war ein Fernatsch, also in Südtirol, in Deutschland Trollinger. Sowas würde gut dazu passen. Einfach was eine lebendige Säurestruktur
hat. War ja deine letzte Reiseempfehlung an mich. Ich soll mal nach Südtirol fahren.
Ach so, ja.
Habe ich mich ein bisschen mit dem Reiseland beschäftigt.
Ach ja, guck mal hier.
Ich war noch nicht da. Also ich war schon mal da.
Guck an.
Und Rosé.
So, da kommt es auch auf die persönlichen Präferenzen an. Grundsätzlich wird das gemacht, was einem zusagt. Bei Rosé würde ich dann eher so zu schon etwas kräftigeren Roséweinen tendieren, die einfach eine mitunter etwas längere Maischestandzeit gehabt haben.
Apropos kräftig, Wildgerichte, hast du gesagt, brauchen ein bisschen was Intensiveres, also Kräftigeres, wie zum Beispiel Bordeaux.
Kräftig, aber nicht plump. Sollte schon eine gewisse Eleganz mit sich
führen. Feine Dame. Barolo hast du auch noch. Mhm. Und dann hast du Syrah.
Syrah, dann vornehmlich beispielsweise aus Frankreich. Dann so
Dorone, ja.
Zum Beispiel.
Und dann haben wir noch über Fischgerichte gesprochen. Also Scampis, Krustentiere, wie du sagtest, Gambas. Da passt gut Schaumwein, also unser Wein der Woche heute auch.
Schaumwein passt da gut zu. Oder halt eben Weine, die salzige Komponente der Krustentiere reflektieren. Beispielsweise Messo, Fino, Manzanilla, sowas kann alles hervorragend mit Krustentieren funktionieren. Oder funktioniert in 99,9% der Fälle.
Und für alle, die Raclette machen, gerne einen Wein aus der Region nehmen.
Exakt.
Wenn ihr Fragen habt, haben wir schon gesagt, einfach an cheers@edeka.de oder via Insta. Einfach unter die lustigen Weihnachtsvideos von Lou posten. Aber eine Folge haben wir ja noch vor Weihnachten, vor den Festtagen, wie man Wein so richtig serviert. Mhm. Mit allem Pipapo, sage ich
immer.
Damit
da auch nichts schief geht, ne, für die private Degustation.
Das Gute ist, Lou bricht es ja mal runter aufs 1x1. Mhm. Und dann passt das schon. Ah. So, dann gehen wir jetzt auch am Weihnachtsmarkt, oder?
Dann machen wir das doch.
Cheers.
Cheers. Übrigens nochmal vielen Dank für das Kerzchen und die ganze Weihnachtsdeko. Ja, das hat mich sehr gefreut.
Schneeflöckchen, Weißröckchen.
Okay, ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.